männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de.
Herzlich willkommen bei MWD Männlich, Weiblich, Divers, dem Feminismus-Podcast der Nürnberger Nachrichten. Wir sitzen hier in aller Frühe gerade in unserem Aufnahmestudio und ich habe wieder einen tollen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Es ist die Ulrike Löw. Die ist Gerichtsreporterin bei uns im Haus seit mehr als 10 Jahren und wir sprechen heute über das Thema Frauen und Gewalt oder Frauen als Straftäterinnen. Ja, hallo Uli.
Genau, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Männer verüben mehr Straftaten, hat man so im Gefühl. Stimmt es? Entspricht es der Wahrheit?
Ja, dein Gefühl drückt dich nicht. Man kann das ganz einfach in Zahlen fassen. Wir haben in Nürnberg ja ein Gefängnis an der Mannertstraße und die Justizvollzugsanstalt hat eine Strafabteilung für Männer mit 525 Haftplätzen und dann haben wir noch eine kleine Frauenanstalt mit 63 Haftplätzen. Und darin spiegelt sich ja schon wieder, dass Männer Gewalttäter, Straftäter sind und Frauen eher selten.
Woran liegt das? Weil man kann ja eigentlich, meinst du, es liegt im Geschlecht? Das ist ja eine gewagte These, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es gibt verschiedene Erklärungen, Biologen, Soziologen, Kriminologen, Politologen, alle möglichen Fakultäten der Wissenschaft haben sich dazu Thesen überlegt. Es wird darüber geforscht und es gibt eine ganze Handvoll von Erklärungen, die alle im Prinzip einleuchten. Man kann beispielsweise sagen, wenn wir jetzt bei klassischen Gewaltstraftaten stehen bleiben wollen oder beginnen wollen, dass es eben so ist, dass Männer grundsätzlich eher dazu neigen, sehr durchsetzungsstark zu sein, um es mal neutral zu formulieren. Durchsetzungsstark kann einhergehen mit geduldeter Aggression, das wäre der dominante Chef oder der dominante Familienvater, kann aber auch einhergehen mit einer nicht geduldeten Aggression, nämlich mit Gewalt und die liegt eher bei Männern als bei Frauen. Und damit wären wir schon bei einer Erklärung, wenn nämlich Kinder von klein auf dran gewohnt sind, dass Gewalt Konflikte löst, sprich Verbote mit Gewalt eben durchgesetzt werden oder Übertretungen mit Ohrfeigen sanktioniert werden, dann wird das Kind mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit glauben, dass man Konflikte eben genau so löst. Möglicherweise, also nicht jedes Kind, das in seiner Jugend verdroschen wird, wird logischerweise zum Körperverletzer als Erwachsener oder als Heranwachsender. Vielleicht wird es ja auch nur verbal gewalttätig oder bringt eine hohe Aggressionsbereitschaft mit. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass eben das, was ich lerne, das setze ich auch fort. Und das, was mir in die Wiege gelegt wird, setze ich auch fort. Und es ist in unserer Gesellschaft eben noch immer so, dass kulturelle Normen, Geschlechterklischees, Jungs wie Mädchen in die Wiege gelegt werden. Und Jungs eher mit Panzern spielen, mit Spielzeugpistolen spielen, Mädchen eher mit Puppen. Und da geht's schon ein bisschen los. Wenn ein Junge im Kindergarten andere Jungs verprügelt, gilt es als relativ normal. Würde ein Mädchen als Schlägerin auftreten, würden vermutlich die Erzieherinnen erschrecken und auch die Eltern erschrecken. Und damit beginnt's. Und von dieser kleinen Mikroebene Familie kann man auch auf die Makroebene Gesellschaft weitergehen und eben sagen, okay, wir haben gewisse Männlichkeitsnormen in unserer Gesellschaft, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Frauen sind oder zu sein haben sollen und dann ist das in gewisser Weise programmiert, dass Männer eben eher aggressiv auftreten. So, sind wir jetzt noch bei Problem-Milieus, kommt eben Gewalt dazu. Und das spiegelt sich auch in der Statistik wieder, dass eben besonders junge Männer durch besonders viele Gewalttaten, auch Sexualstraftaten auffallen, im Alter von 14 bis 30, also Angry Young Men, haben wir die Hauptausschläge für Delinquenz. Und das unabhängig übrigens vom Land oder von der Herkunft. Die Problemgruppe ist 14 bis 30. Mhm. Und dann kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt in der Kultur Männlichkeitsnormen noch viel stärker gepflegt werden als bei uns, also patriarchalische Systeme, Männer traditionell das Oberhaupt der Familie sind und Frauen auch beigebracht wird, sie haben nichts zu melden, dann haben wir natürlich noch einen weit stärkeren Ausschlag.
Also im Endeffekt kann man fast sagen, das ist noch eine weitere wichtige Ausprägung von dem Problem toxischer Männlichkeit. Du erziehst einen Mann dahin, dass er seine Macht eigentlich mit Gewalt Ausdruck verleihen muss und bringst ihn im Rückschluss eigentlich auch dann wieder dazu, dass er eher zum Straftäter wird als eine Frau.
Ja.
Also es schlägt quasi negativ auf den, also der Verlierer in dieser Geschichte ist auch der Mann wieder. Natürlich
genau.
Auch das Opfer, und das sind ja, da kommen wir ja später noch dazu, wer die Opfer sind. Aber der Mann hat auch einen ganz starken Nachteil dadurch.
Absolut.
Durch seine Rolle, die ihm dazu gesprochen wird.
Absolut, genauso muss man sagen. Und das nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch in seiner Entwicklung. Also wenn man sich jetzt eine Familie sozial benachteiligt, bildungsfern vorstellt, bei denen läuft nichts außer der Fernseher, keine erziehungsweiterbildenden Maßnahmen und vielleicht noch Alkohol und Aggressionen der Familie im Hintergrund, dann ist es leicht vorstellbar, dass das Kind eben auch in die Delinquenz rückt, fällt. Und gewalttätig wird. Alkohol, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das sagen dann die Biologen und Gehirnforscher, dass Alkohol, das kann sich, weiß natürlich auch fast jeder aus eigener Erfahrung, gewisse Gehirnregionen außer Kraft setzt, und das scheint genau diese Gehirnregionen, die dazu zuständig sind, unsere Impulse zu kontrollieren. Also man kennt das, man ist leichter bereit, gewisse Dinge zu tun. Zunge wird bei den meisten ein bisschen lockerer, wenn sie was getrunken haben. Bei Männern scheinen aber genau diese Hürden sehr viel schneller und leichter zu fallen als bei Frauen. Und auch das weiß man, dass relativ viele Straftaten ohne Alkohol nicht stattfinden würden. Und ja, Stichwort Wirtshausschläger. Die würden sich nüchtern sicher nicht halbtot schlagen. Was noch dazu kommt, auch biologische Erklärung: Testosteron, männliches Sexualhormon, passt auch zu der Altersgruppe 14 bis 30. Mhm. Da ist eben der Testosteronspiegel am höchsten und sorgt auch dann vielleicht dafür, dass sie gewalttätig werden. Als dritte These die soziologische Erklärung: Frauen haben natürlich auch weniger Gelegenheit, kriminell zu werden. Stichwort Gewalt. Frauen sind Männern einfach körperlich unterlegen. Das heißt, es würde schon am Können scheitern. Erziehung und so weiter kommt natürlich dazu. Erklärt sich, glaube ich, selber, muss man nicht ausführen. Und Stichwort Wirtschaftskriminalität: Wenn ich in den Etagen der Macht gar nicht vorkomme als Frau, in den Chefetagen, dann werde ich auch keinen Klüngel finden, mit dem ich Straftaten begehen kann oder Geld verstecken kann. Also immer erst dann, ich muss ja die Macht und die Mittel haben, um überhaupt kriminell zu werden.
Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Auch zum Alkohol nochmal zurück. Es ist ja auch immer noch so, dass es okay ist, wenn ein Mann relativ betrunken auftritt. Bei einer Frau ist das sehr unschicklich. Also das kommt ja auch noch dazu, dass für Frauen das Alkoholtrinken und das sehr betrunken sein ja auch gesellschaftlich einen ganz anderen Stellenwert hat als für Männer. Bei Männern ist es so, ja, mei, hat er da wegen was getrunken. Und bei Frauen ist es halt eher so, naja, also jetzt benimmt die sich aber ganz schön daneben. Es kommt ja auch noch, fördert vielleicht auch nochmal diesen Punkt ein bisschen.
Genau, also optisch, Mann mit Maßkrug, kein Problem. Wird es bei einer Frau schon schwierig, stellt man sich eher das zierliche Glas Sekt vor und alles ein bisschen raffinierter und verdeckter. Und wenn dann eher als Deko-Element, vielleicht beim Schunkeln darf die Frau nicht fehlen, macht die auch Spaß, da wird es ja auch ein bisschen, geht es in Richtung Berühren. Aber richtig saufen ist eigentlich eine Männerangelegenheit.
Ist Männerangelegenheit. Ja, das hört man auch mal so Sprüche wie, bist du ein Mann oder bist du eine Maus, jetzt trink doch mal. Oder bist du ein Mädchen oder was, jetzt trink doch mal den Schnaps noch. Ja. Ja, das stimmt.
Ja, und zwingt natürlich Menschen auch in Alkohol hinein, was auch nicht okay ist.
Ja, genau, genau, ja. Und, aber sind jetzt Frauen überhaupt keine Gewalttäterinnen? Oder einfach nur sehr viel weniger? Oder machen die bestimmte Sachen nicht, die Männer machen? Und wie ist es zum Beispiel, weil du die Gruppe angesprochen hast von sehr jungen Menschen? Also kann man sagen, junge Mädchen zwischen 14 und 30 neigen nicht so zu Gewaltausbrüchen?
Also es gibt tatsächlich einen Trend seit einigen Jahren inzwischen schon, dass auch junge Mädels Körperverletzungsdelikte begehen. Aber es bleibt die Ausnahme. Und grundsätzlich muss man sagen, bei Jugendlichen sind sehr viel häufiger Nochmal andersrum gesagt, die Voraussetzung dafür, kriminell zu werden, ist ja auch erwischt zu werden. Mhm. Also wenn ich nicht erwischt werde, tauche ich in der Statistik logischerweise nicht auf. Und die Dunkelfeldforschung geht insbesondere im Bereich der Jugenddelinquenz davon aus, dass so gut wie jeder Jugendliche mal eine Straftat begeht. Kaufhausdiebstahl, Schlägerei, sowas. Nicht jeder wird erwischt und selbst die, die erwischt werden, bleiben ja nicht Kriminelle. Also es sind eher Durchgangs, Massendelikte, U-Bahn, Schwarzfahren und so. Und wer als Jugendlicher mal kifft oder mit der U-Bahn mal schwarz fährt oder mit dem Radl bei Rot über die Ampel fährt, der wird ja kein Berufskrimineller. Und es gibt hier eine gewisse Zunahme von weiblicher Delinquenz, also dass die jungen Frauen, Pubertierende, da sich auch gut beteiligen und endet aber ja bei Jungs, wenn der Testosteronspiegel sinkt und bei Mädchen auch. Grundsätzlich glaube ich, nochmal zurück zu dem Thema, Frauen sind weniger gewalttätig, weil ihnen schlichtweg die körperlichen Voraussetzungen fehlen, sind weniger wirtschaftskriminell, weil sie eben seltener in den Etagen der Macht vertreten sind. Es gibt Thesen aus der Politikwissenschaft, dass Frauen nur zu anderen Formen der Gewalt neigen, also verbale Gewalt, Lästern ist vielleicht eher weiblich oder Formen der leichten körperlichen Gewalt. Insofern könnte man annehmen, dass sie Männern eigentlich in nichts nachstehen, nur vielleicht andere Mittel verwenden, die seltener als kriminell auftauchen. Also Lästern ist schwierig, wenn es nicht vollkommen grenzüberschreitend ist, wird es schwer eine Straftat. Also ja, erst in der Beleidigung.
Hast du einen Einblick zum Beispiel, wie das mit Mobbing ist? Weil das wäre jetzt so eine Art von sprachlicher Gewalt, die ich mir vorstellen könnte, die ja wirklich auch fatale Auswirkungen haben kann.
Ja.
Aber wie da die Beteiligung ist an sowas?
Kann ich nicht sagen.
Nee, ist wahrscheinlich auch schwierig.
Ja. Ist ganz schwierig, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen eher Eigentumsdelikte begehen. Betrug, Diebstahl, das passt eher zu Frauen. Da haben sie die Möglichkeiten.
Mhm. Spiegelt sich das auch so wieder? Also ist das dann einigermaßen ausgewogen, Frauen?
Nee.
Wahrscheinlich auch.
Nee, also in der überwiegenden Anzahl, also man kann wirklich sagen, mindestens 95% aller Straftaten werden Männer registriert und in ganz geringer Anzahl Frauen. Und wenn Frauen, also es gibt auch bei Männern eine Korrelation von Alkohol und Delinquenz, aber bei Frauen ist es auch verstärkt, also dass Alkohol-Drogenkonsum eine Schlüsselrolle spielt und die Reihenfolge, erst greifen sie zu Drogen, dann sind sie in Drogenhandel involviert, dann kommt es zu Einbruch, Diebstahl, Hehlerei, also sprich zu Beschaffungsdelikten ist bei Frauen noch viel massiver als bei Männern.
Ach.
Und also in der Reihenfolge. Mhm. Und auch da kann man sagen, dass es eine unterschiedliche, also Stichwort Drogen, Männer neigen dann eher zu Einbruchsdiebstahl als Beschaffungskriminelle und Frauen in der Tendenz würden sich dann eher prostituieren. Mhm. Also auch da unterschiedliches Rollenverhalten. Mhm. Und auch der Griff zu unterschiedlichen Drogen und es geht um unterschiedliche Dinge, ist jetzt ein bisschen holzschnittartig, aber es gibt Drogen, die wirken leistungssteigernd und es gibt Drogen, die wirken dämpfend. Es kommt natürlich auf die persönliche Biografie an, zu welcher Droge man greift. Aber auch hier kann man sagen, dass Frauen eher leistungssteigernd operieren.
Ach, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, Vereinbarkeit, Kind, Beruf und solche Dinge. Mhm. Ja, also man könnte noch sagen, dass Frauen einfach anders gewalttätig werden als Männer, also eben zu anderen Formen der Gewalt neigen. Lästern, haben wir schon gesagt, Eigentumsdelikte oder Diebstahl oder aber wird eben dort kriminell, wo man sich aufhält. Mhm. Oder Gelegenheit macht Diebe ist so ein Sprichwort und es kommt ja nicht von ungefähr. Also Frauen sind halt beispielsweise in der Pflege oder im häuslichen Bereich traditionell stärker vertreten. Und dort werden sie auch kriminell. Also krassestes Beispiel, die Pflegerin, die ihre Patienten tötet oder die Mütter, die ihre Kinder töten. Mhm. Gibt es natürlich auch in geringerem Maß, also schlagende Frauen, Frauen, die ihre Kinder misshandeln, Frauen, die ihre Patienten misshandeln oder nicht ordentlich behandeln. Das sind auch alles Straftaten, die finden hinter verschlossenen Türen statt. Möglicherweise werden sie deshalb nicht bekannt. Und möglicherweise ist es ja auch so, dass gerade was die schlechte Behandlung von Schutzbefohlenen angeht, es gar nicht angezeigt wird. Mhm. Also leicht vorstellbar, dass ein Patient im Krankenhaus oder noch massiver Patienten oder Bewohner in Seniorenwohnstiften, die sind natürlich massiv abhängig vom Personal. Und dass da eine ganz große Scheu besteht, anzuzeigen, ist leicht vorstellbar. Oder auch in Schulen, in Kindergärten, wo ja Frauen auch massiv vertreten sind als Lehrkräfte oder als Erzieherinnen. Gut möglich, dass dort Gewalt stattfindet, ohne dass ich jetzt jemanden was unterstellen möchte. Mhm. Aber sollte es denn so sein, wäre vermutlich die Bereitschaft, die anzuzeigen, eine sehr geringe, mhm, weil man eben massive Abhängigkeiten hat. Mhm.
Jetzt ist es ja aber so, dass, weil du sagtest, Frauen, die ihre Kinder töten, es gibt ja auch Männer, die ihre Kinder töten. Also ich würde mal sagen, Männer töten die, die zum Beispiel ihre ganze Familie auslöschen. Mhm. Sind da aber trotzdem ja unterschiedliche Beweggründe, oder? Warum Frauen zum Beispiel ihre Familie oder ihre Kinder töten und warum Männer ihre Kinder töten?
Ja, ich würde mal damit beginnen, dass Männer morden, weil das die überwiegende Anzahl ist und die absolute Mehrheit. Also vielleicht, um grundsätzlich unsere Zuhörer nicht zu erschrecken, die Anzahl der Tötungsdelikte steigt nicht an. Also wir reden jetzt über ein steriles, kriminelles Feld. Das ist eine Gewalt, die nicht ansteckt. Also es ist nicht, das absolute Gegenbeispiel wäre jetzt Hasskommentare im Internet, die ansteckend sind, die unsere Gesellschaft vergiften. Aber wenn Tötungsdelikte, die bleiben in aller Regel in der Familie. Das ist jetzt für uns nichts Gefährliches. Mhm. Und die Anzahl der Tötungsdelikte liegt seit vielen Jahren recht stabil bei ungefähr 4000, mhm, also deutschlandweit. Mhm. In aller Regel werden Männer zum Täter und töten auch in aller Regel im familiären Umfeld. Also entweder das Baby, häufiger auch das Kind der Partner, also Stiefkinder, oder eben die ganze Familie, wie du sagst. Die töten dann häufigst, wenn die Freundinnen, Lebensgefährtinnen, Ehefrauen sich trennen wollen, versuchen sich zu trennen oder die Scheidung einzureichen. Das ist in fast jedem, auch was ich in Nürnberg beobachte, es ist fast immer das Motiv Eifersucht, Trennung, Scheidung, also wenn man so will, Besitzdenken.
Und nochmal für mich, das ist die häufigste, also in Deutschland, der häufigste Grund oder die häufigsten Opfer sind wirklich Familienangehörige beim Mord aktuell.
Ja. Ja.
Ach, siehst du, das hätte ich auch nicht gedacht.
Also die überwiegende Anzahl von Tötungsdelikten findet im familiären Umfeld statt. In dem Fall jetzt gleichgültig, ob Männer Frauen oder Frauen Männer töten, aber das ist die überwiegende Anzahl. Und das sind auch nicht unbedingt immer vorbestrafte Menschen, sondern ein Mord passiert ganz oft aus heiterem Himmel, durchgeführt von vollkommen unbelasteten im Sinn des Strafregisters Menschen, ja. Mhm. Mhm. Und wenn man es jetzt, so wie ich es jetzt in Nürnberg beobachte, ich habe mal ein paar Schlagzeilen der letzten Jahre so rausgesucht. Versuchte Vergewaltigung und Mord aus Eifersucht, 43-Jähriger stach seine getrennt lebende Frau nieder, 57-Jähriger tötet Ehefrau aus Eifersucht, Stuckateur stach auf 50-Jährige im Bett ein. Also sind alles Beispiele aus Nürnberg und aus unserer Region. Täter und Opfer immer Intimpartner, Schlagzeilen immer ähnlich und immer davon genährt, die Frau könnten einen anderen haben, stimmt oft übrigens noch nicht mal. Oder die Trennung wird tatsächlich versucht oder die Scheidung ist schon eingereicht. Und ja, man kann sagen, dass die Männer letztlich wohl nicht damit fertig werden, dass die Frau eine eigene Entscheidung trifft oder einfach nicht alleine bleiben wollen oder ohne diese konkrete Frau bleiben wollen und dann zum Schluss kommen, bevor sie mich verlässt, bringe ich sie lieber um. Und das ist auch ein Satz, der wirklich oft fällt. Wenn ich dich nicht haben kann, sollte ich auch kein anderer haben. Also erst in der letzten Woche habe ich einen Fall beobachtet, der in Bad Windsheim gespielt hat. Oder wo der Mann genau diesen Satz noch schrie, während er sie niederstach auf offener Straße. Also es scheint tatsächlich besitzdenkend zu sein. Und was auch regelmäßig zu hören ist, ist, dass dann die Angeklagten erklären, dass sie aus Liebe getötet haben. Also dass in ihrem Liebesbegriff Rache, Eifersucht, Besitzdenken mitschwingt, was natürlich mit der Vorstellung von Kontrolle natürlich auch, was mit der Vorstellung von romantischer Liebe ja erstmal nichts zu tun hat.
Das wollte ich gerade fragen. Findest du, das gibt ein aus Liebe töten?
Nein, also Mord ist, ich kann, also jemanden, den ich töte, den ich ermorde, den lösche ich aus, dem spreche ich das Recht auf Leben ab. Das hat natürlich damit, wenn ich jemanden liebe, von dem, also Liebe bedeutet aus meiner Sicht ja, dass ich wünsche, dass es jemandem gut geht und dass ich bestenfalls dafür sorge, dass es ihm gut geht. Aber den auszulöschen und ihm das Recht auf Leben abzusprechen und es noch zu realisieren, ist natürlich das Gegenteil.
Und warum bringen Männer ihre Kinder um oder die Kinder der Partnerin? Ist das eher so ein, ich möchte dich bestrafen, ich nehme es dir weg? Oder warum tun sie das?
Es ist selten. Also wenn, dann kombiniert sich es eher mit einer kompletten Auslöschung.
Okay.
Was es eher gibt, ist, dass Männer die Kinder der Partnerin, also wenn es zum Missbrauch kommt, sind es oft die Kinder der Partnerin, Stiefkinder. Mhm. Die eigene Brut, also ich sage es jetzt bewusst so biologisch, wird eher seltener missbraucht. Mhm. Aber oft sind es die Stiefkinder der Partnerin und da gibt es eine Reihe von Anhaltspunkten, die erklären, dass pädophile Männer sich grundsätzlich schon Partnerinnen mit Kindern suchen. Mhm. Also den Umweg über die Frau gehen, um an die wirklich gewünschte, an die wirklich gewünschten Personen heranzukommen.
Mhm. Und werden die auch öfter getötet oder werden öfter die eigenen Kinder oder kann man das so gar nicht sagen?
Das kann man so nicht sagen. Also wenn, dann würde ich es so erklären wollen, dass Männer ihre Frauen auslöschen und dabei vielleicht die Kinder mitnehmen. Mhm. Oder auch, gab es jüngst einen Fall in Ansbach, da wollte der Mann die Frau dadurch bestrafen, dass er vor ihren Augen die Kinder getötet hat. Und am Schluss hat er aber auch die Frau noch ausgelöscht. Also der hat seine komplette Familie ausgelöscht und wollte dann sich noch töten, sprang vom Balkon, hat den Sprung aber überlebt. Und da ging es eben auch genau darum, dass sie sich trennen wollte.
Und wie ist es bei Frauen? Frauen, die ihre Kinder töten?
Der Unterschied wäre, wenn man es ganz pointiert formulieren will, dass die Männer ihre Frauen ja eigentlich gar nicht töten wollen, wenn wir jetzt in ihrer kruden Logik bleiben, sondern eigentlich wollen sie die Frau ja behalten und die Trennung verhindern. Und die Frau, wenn die den Mann tötet, dann will die sich eher von jemandem befreien. Oder sie will sich von ihren Kindern befreien. Also wenn Frauen ihr Neugeborenes töten, das ist eher ein sehr, also im Vergleich häufigerer Inhalt von Strafprozessen.
Und was sagen die Frauen, also haben die Frauen irgendwie eine Möglichkeit oder rechtfertigen die sich, sagen sie, können die erklären, warum sie das getan haben?
Ihr Kind getötet?
Ja.
Also was diese Fälle eint, ist, dass sie ihre Schwangerschaften verheimlichen. Immer wieder behauptet wird, dass sie von der eigenen Schwangerschaft nicht wussten, was man möglicherweise mit Verdrängung und Nichtwollen erklären kann. Und immer findet dann die Geburt sehr heimlich statt, also in Badewannen, zu Hause, irgendwie im Verdeckten. Und erklärt wird die Tat unterschiedlich. Jüngst erklärte eine, dass sie geglaubt hat, dass das Kind mit der Geburt ohnehin schon tot zur Welt gekommen sei. Und andere Erklärungen fallen mir jetzt gar nicht ein. Also es wird immer versucht, das auch mit Schwangerschaftsdepressionen und so zu erklären. Aber grundsätzlich ist es ein Phänomen, das aus meiner Sicht schwer zu erklären ist oder nur mit sehr vielen Argumenten, die vielleicht ineinander übergehen, zu erklären ist. Mhm.
Also es gibt ja auch Frauen, die ihre Kinder tatsächlich in der postnatalen Depression töten. Aber das ist ja nochmal, das stelle ich mir zumindest vor, ist wirklich nochmal eine ganz andere Art. Jüngst habe ich auch es gibt noch diesen Podcast, Zeitverbrechen heißt der, den kennen bestimmt unsere Zuhörerinnen auch. Und da wurde ein Fall beschrieben von einer Mutter, die tatsächlich in der postnatalen Depression ihr Kind auf den Boden geschleudert hat.
Ja.
Also Wunschkind gewesen, alle happy, alle glücklich, und sie hat quasi die Nerven verloren und hat das Kind genommen und auf den Boden geschleudert, und dabei ist es auch verstorben dann. Und das ist ja nochmal so eine ganz andere. Die hatte ja tatsächlich vielleicht irgendwie eine psychische Disposition, die sie dazu gebracht hat, es zu tun. Aber es ist ja nochmal ein anderer Fall, als wenn Frauen Kinder gebären und die einfach heimlich bekommen und die kleinen Leichen in Blumenkästen vergraben oder was was da auch immer so passiert.
Sagen wir mal so, ich glaube, wenn Mütter ihre eigenen Kinder töten, ist die Überlegung, dass die verrückt sind oder schwer depressiv sind oder unter einer Schwangerschaftsdepression litten oder Psychose, wohl die, die wir am leichtesten noch akzeptieren können. Mhm. Weil die Tat ja ein derartiger Tabubruch ist und es einfach nicht vorstellbar erscheint, wie eine Mutter das Band zu ihrem Kind so brutal zerschneiden kann. Und dann ist die Vorstellung, glaube ich, dass die psychotisch war, die macht es überhaupt noch erträglich. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Minderheit. Und in der Masse, glaube ich, oder in der Mehrheit sind die Gründe wohl eher sozial oder psychologisch bedingt. Also, dass die Frauen allein sind, dass sie verzweifelt sind, dass sie einfach keinen Ausweg wissen, dass der Partner vielleicht kein Kind will oder kein weiteres Kind will, dass es an finanziellen Möglichkeiten hapert oder zu jung sind, dass sie einfach mit der ganzen Situation, schwanger zu sein, nicht zurechtkommen. Und man wundert sich schon, dass das im 21. Jahrhundert so ist.
Eigentlich sehr, ja.
Es ist ja nicht mehr sozial geächtet, ein uneheliches Kind zu kriegen oder alleinerziehend zu sein. Aber ich meine, dass allein das Vorhandensein, das Nötigsein von Babyklappen ja belegt, dass es ein Problem gibt und dass es schambesetzt ist und dass es immer noch eine Situation ist, die für manche Mütter unglaublich schwer ist. Also, dass sie unter einem unglaublichen Druck stehen, dass sie Angst vor gesellschaftlicher Ächtung haben. Also möglicherweise sagt ja auch die Familie, die eigenen Eltern der betroffenen Frau, dass sie kein Kind kriegen darf, weil sie noch zu jung ist und so weiter. Also, dass sie einfach in einen Druck gerät, aus dem sie intellektuell keinen Ausweg findet.
Das stellt jetzt aber die Frau auch schon auch wieder sehr in so diese Opferrolle. Findest du das realistisch oder glaubst du, es gibt auch einfach Frauen, die töten ihre Kinder aus niederen Beweggründen oder aus egoistischen Motiven oder wie auch immer?
Das ist eine sehr gute Frage. Man kann nämlich tatsächlich feststellen, dass bis 1998 Kindsmörderinnen, genau wie du es formulierst, als eingeschränkt schuldfähig behandelt worden sind und man gesagt hat, die müssen immer per se grundsätzlich unter einem unglaublichen Druck stehen, dass sie so gehandelt haben. Die müssen ein Trauma haben, die müssen Angst vor gesellschaftlicher Ächtung gehabt haben oder postnatale Depression muss vorliegen und nicht mehr unterscheiden können zwischen Ängsten, ihren eigenen Ängsten und der Realität. Und das scheint mir so der springende Punkt zu sein, dass man ihnen unterstellt hat, per se unterstellt hat, die konnten nicht mehr unterscheiden zwischen Angst und Realität. Und das hieß in der Rechtsprechung, wer ein Kind innerhalb weniger Stunden nach der Geburt getötet hat, wurde höchstens als Totschlägerin behandelt, nie aber als Mörderin. Und so pauschal wird es heute nicht mehr angenommen. Es wird zwar immer geprüft, aber das ist klassischerweise bei jeder schweren Tat so, ob die Täterin schuldfähig oder nicht schuldfähig oder vermindert schuldfähig ist und nicht mehr in der Lage war, sich zu steuern. Aber es wird nicht mehr grundsätzlich angenommen. Das heißt, die Rechtsprechung hat sich da geändert im Jahr 98 und auch die Richterschaft hat eben höchstrichterlich gesagt, also in unserer heutigen Gesellschaft sind doch auch uneheliche Beziehungen einigermaßen normal. Auch Kinder aus solchen Verbindungen außerehelich durchaus gesellschaftlich akzeptiert. Und die Panik, wie zurzeit Gretchen, also Faust, Panik zu haben, durch die Umgebung geächtet zu werden, grundsätzlich als Motiv, das eigene Kind umzubringen, sei einfach nicht mehr so schlüssig, wie es früher mal war. Es ist tatsächlich möglich, Säuglinge aus niederen Beweggründen zu töten, sprich das dritte, das vierte Kind, wirtschaftliches Problem, Eingeschränktheit, eingeschränkt in der eigenen Freiheit, das Kind doch nicht mehr zu wollen, Angst, den Partner zu verlieren, das sind ja alles, und dafür das Kind zu töten, wäre durchaus ein niederer Beweggrund und damit Mord.
Wenn ich jetzt eine junge Mutter bin, die aus diesen niederen Beweggründen, wenn man sagt, das sind niedere Beweggründe, ich habe dann doch keine Lust mehr auf das Kind und habe mich entschieden, meine Freiheit ist mir irgendwie total wichtig, also jetzt natürlich nicht so bewusste Entscheidung, aber gehe dann irgendwie lieber mit meinen Freunden feiern und weiß eigentlich vielleicht, dass mein Kind daheim, wenn ich es jetzt 2 Tage zu Hause lasse, wahrscheinlich sterben wird, aber verdrängt vielleicht den Gedanken so ein bisschen. Kann man dann schon mal sagen, das ist, sind es solche Beweggründe?
Man könnte das schon konstruieren. Also das Beispiel erinnert tatsächlich an einen verhandelten Fall aus Greding. Vor ein paar Jahren, da hatten Eltern ihr Kind tatsächlich zu Hause verhungern lassen. Und waren im Freibad, waren feiern, waren grillen und haben das Kind zu Hause schlichtweg vergessen, im günstigsten Fall, wenn wir unterstellen, sie haben es verdrängt, dass sie noch ein Kind haben. Aber daraus ließe sich schon niedere Beweggründe konstruieren als Mordmerkmal. Also wenn ich sage, es ist den Eltern wichtiger, sich im Freibad zu sonnen und zu Hause verhungert das Kind und hat zu wenig Vitamin D im Blut, weil es im abgedunkelten Kämmerchen verhungert. Was sonst, wenn das kein niederer Beweggrund ist?
Ja.
Ein grausamer Fall. Eine der Grausamkeiten bestand, also die Grausamkeit wurde auffällig im Gutachten des Rechtsmediziners, der nämlich nachweisen konnte, Windeln im Darm des kleinen Mädchens, das hat seine eigenen Windeln gegessen aus Hunger.
Waren das ältere Eltern oder junge Eltern?
Das ist mir nicht mehr erinnerlich. Also es waren in jedem Fall mehrfache Eltern. Es war nicht das erste Kind. Aber wie alt die waren, ich schätze um die 40. Aber es ist mir nicht mehr erinnerlich. Also die waren jetzt weder besonders alt noch besonders jung.
Und die hatten schon mehrere Kinder und dieses eine haben sie dann...
Ja, also in irgendeiner Art und Weise verdrängt, dass dieses Kind zu Hause ist, ja.
Ganz schön heftig.
Ja.
Und wie sind die verurteilt worden damals? Hast du das im Kopf?
Die Frau ist, also die Mutter war schwer, schwer krank und ist kurz nach der Verurteilung gestorben. Aber ich glaube, die wurde wegen Mordes verurteilt, aber es ist mir nicht mehr im Kopf.
Na gut, zu was mich auch noch interessiert, weil wir auch über die Mütter von kleinen Kindern gesprochen hatten oder von Säuglingen, wo die Mutter das Gefühl hat, sie kann sich nicht anders zur Wehr setzen oder sie kommt nicht aus der Situation raus, als ihren Säugling zu töten. Gibt es ja noch das Wort, ich mag das Wort irgendwie gerne, Tyrannenmord. Kannst du mal erzählen, was man sich darunter vorstellen kann?
Also ein aktuelles Beispiel von einem Tyrannenmord, sprich ein Tyrann wird gemordet, ist mir jetzt nicht bekannt, aber es ist grundsätzlich schon interessant, das durchzudenken. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Männer Frauen töten, weil sie von der Partnerin verlassen wurde und das Gegenbeispiel wäre oder der bedeutsame Unterschied dazu wäre, dass Frauen töten, wenn sie sich aus so einer Beziehung befreien wollen. Das wäre wohl das, was man sich jetzt unter Tyrannenmord vorstellen könnte. Also ein Mann, der seine Frau über Jahre, Jahrzehnte prügelt, misshandelt, sie flüchtet sich ins Frauenhaus, geht wieder zurück und sowas. Diese Beispiele gibt es ja zuhauf. Und wenn wir uns jetzt vorstellen wollen, dass diese Frau den Mann töten möchte, würde ihr das ja nicht möglich sein durch rohe körperliche Gewalt. Also wenn ein Mann, der Mann, der sie misshandelt, der benutzt seine eigenen Hände, der kann die schlagen, der kann die würgen, der kann die drosseln oder er benutzt Hilfsmittel, was halt gerade so in der Nähe ist, Kochlöffel, Messer, Schlagstock. Aber diese Möglichkeit hat die Frau ja nicht, weil sie ihm körperlich unterlegen ist. Mhm. Das heißt, die muss klassisch zu Hilfsmitteln greifen, Gift, Medikamente, was ihr zur Verfügung steht. Und damit wären wir juristisch im Mordmerkmal der Heimtücke. Denn der Mann wäre natürlich, der die jahrelang drischt, der wäre ja vollkommen arg und wehrlos, dass das Opfer sich erhebt und ihn töten könnte, das käme dem ja niemals in den Sinn. Insofern wären wir, wenn wir diesen Tyrannenmord uns jetzt vorstellen wollen, tatsächlich im Bereich des Mordes. Umgekehrt wäre es so, dass wenn dieser Mann, der seine Frau jahrelang verprügelt, der könnte die ja irgendwann mal totschlagen. Vielleicht noch nicht mal gewollt, vielleicht als Versehen, weil er noch schlimmer prügelt als sonst, da könnte man nicht mehr davon ausgehen, dass die Frau arg und wehrlos ist. Weil die ist ja durch jahrelange Übung gewohnt, dass er sie verdrischt. Und in der ungünstigsten Konstellation würde er dann nur wegen Totschlags verurteilt.
Ist es nicht super unfair? Also ich empfinde das gerade als extrem unfair.
Ja, also in unseren moralischen Kategorien gedacht, total unfair natürlich, absolut.
Wird das vor Gericht dann auch irgendwie so, kann man das einfließen lassen? Muss man jemanden wegen Mordes verurteilen?
Naja, man muss immer dann jemanden wegen Mordes verurteilen, wenn man Mordmerkmale erkennt.
Mhm. Und also man erkennt das Mordmerkmal, sie hat ihn von hinten erschossen zum Beispiel.
Dann, ja, von hinten fände ich jetzt, müsste jetzt nicht unbedingt sein, wenn er jetzt, er könnte selbst dann, wenn man ihn von hinten erschießt, muss er nicht arg und wehrlos gewesen sein.
Ach.
Also es kommt halt, käme halt auf den konkreten Fall an. Also von hinten erschießen muss ja nicht zwangsläufig heimtückisch sein. Mhm. Wenn ich jetzt jemandem regelmäßig sage, irgendwann kriege ich dich und dann erschieße ich dich.
Okay.
Also ich könnte es ja regelmäßig ankündigen. Aha. Dann wäre mein Opfer in gewisser Weise ja nicht mehr arg und wehrlos, sondern hätte ja, also es ist jetzt sehr, sehr theoretisch und soll sich bitte nicht zynisch anhören, aber dann könnte mein Opfer sich ja bewaffnen, weil es würde ja in meiner Bedrohung ständig schon leben.
Aha.
Und insofern wäre jetzt von hinten erschossen nicht zwangsläufig heimtückisch aus meiner Sicht.
Okay.
Wenn ich jetzt aber jemanden, auch meinen Peiniger, jeden Abend freundlich bekoche, und er rechnet damit, dass jeden Abend um Punkt 18 Uhr ein köstliches Abendessen auf dem Tisch steht. Und irgendwann vergifte ich dieses Abendessen. Dann wäre dieser Mensch mit Sicherheit vollkommen arglos und würde niemals damit rechnen, dass ich ihn plötzlich vergifte.
Mhm. Und wenn ich als Richter dieses Merkmal erkenne, bin ich dann gezwungen, quasi das volle Strafmaß auszuschöpfen und ihn, oder das ist ja nicht das Strafmaß, aber ihn wegen Mordes zu verurteilen?
Ja, unser Problem liegt darin, dass Mord ja nur eine Strafe kennt, nämlich lebenslang. Mhm. Und einen halben Mord gibt's nicht und einen
leichten
Mord gibt's auch nicht. Mhm. Also ich müsste in der juristischen Bewertung zum Totschlag kommen.
Mhm.
Und dafür müsste man argumentieren, dass man kein Mordmerkmal sieht.
Mhm.
Aber ich denke jetzt, dass es tatsächlich in diesem konkreten Fall mit Gift schwierig werden würde.
Mhm.
Die andere Frage ist tatsächlich, ob es denn überhaupt nachweisbar wäre. Mhm. Also ich denke jetzt an eine andere Problemdiskussion, nämlich es findet in Deutschland keine Leichenschau statt. Also wenn in Deutschland jemand verstirbt, kommt der Hausarzt und stellt die Diagnose, ob natürliche oder unnatürliche Todesursache. Und es gibt gerade aus der Rechtsmedizin die Forderung der amtlichen Leichenschau, also dass ein Sachverständiger das genauer prüft. Und man nimmt an, dass es wahrscheinlich viele unentdeckte Morde in Deutschland gibt, führt dies eben auf diese nicht vorhandene Leichenschau zurück. Das heißt nicht, dass der Hausarzt das Messer im Rücken übersieht. Mhm. Es kann aber heißen, gerade da werden Todesfälle vermutet, wenn Menschen ohnehin betagt sind und versterben, also Beispiel Pflegeheim. Mhm. Und da, mit Hilfe von Medikamenten oder mal kurz ein Kissen ins Gesicht drücken, wäre es relativ easy, die zu töten. Also ich muss mir weder Mittel aufwendigst beschaffen, Gift im Internet bestellen oder so. Es geht mit Medikamenten und es geht auch mit geringem körperlichen Aufwand. Und da sind interessanterweise auch immer wieder Frauen eher Täterinnen, gerade in der Pflege. Also ich denke etwa an die Krankenschwester aus der Berliner Charité, die mehr Menschen getötet hat, also eine richtige Serientäterin, die es ja statistisch eigentlich nicht gibt, die aber als Todesengel, wurde sie, glaube ich, immer genannt, mehrere Patienten getötet hat und mehrere versucht hat zu töten.
Kennt man ihre Beweggründe? Also, weil der Pfleger, der letztlich verurteilt worden ist, bei dem war das doch so, dass der sich immer so gerne als Retter aufspielen wollte, genau, und versucht hat, in letzter Sekunde dazuzukommen und die Menschen vor dem Tod zu bewahren. War das da auch ein ähnlich gelagertes Motiv?
Genau, es wird in diesen Fällen klassischerweise immer behauptet, man wollte den Leuten Leid ersparen.
Okay.
Aber tatsächlich muss man ja sagen, schwingen sich diese Menschen ja schon zum Entscheider über Leben und Tod auf. Also
ich kenne nur diese zwei Beispiele, also diese habe ich jetzt gerade so im Kopf, diese zwei Beispiele. Die eine Frau hat auf ihren Mann einen Killer angesetzt. Er hatte sie jahrelang verprügelt, gedemütigt. Sie haben sich gemeinsam eine Existenz aufgebaut, auch eine schöne Existenz mit gemeinsamem Haus, mit gemeinsamem Ferienhaus, hatten eine eigene Firma. Und er hat sie aber so schlecht behandelt und sie immer wieder herabgewürdigt, körperlich missbraucht, geschlagen, dass sie sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen wusste und hat einen Killer auf ihn angesetzt, hat den auch immer wieder versucht zurückzupfeifen, wenn er wieder nett zu ihr war, wenn er sie wieder vermöbelt hat, hat sie wieder versucht, es zu forcieren und schlussendlich hat der Killer irgendwann den Mann erschossen. Und sie hatte sich gestellt, weil einer der in dieser Informationskette, die Killer besorgt hat, versucht hat, sie zu erpressen. Und dann hat sie wohl gesagt, nee, das mache ich nicht und ich stelle mich jetzt, ich gehe zur Polizei, und hat es sofort gemacht. Und sie ist wohl sehr hart verurteilt worden, weil der Richter der Meinung war oder der Auffassung war, sie hätte sich ja auch anders helfen können, sie hätte ihren Mann verlassen können. Aber er war einer, der ihr unter anderem auch vor Zeugen schon gedroht hatte. Wenn du mich verlässt, versenke ich dich im See. Wenn du mich verlässt, dann werde ich dich töten. Das ist doch eine totale Zwangssituation. Es gibt doch vielleicht wirklich Fälle, man muss doch vielleicht anerkennen, dass es Frauen gibt, die können sich nicht anders helfen, als diesen Menschen zu töten. Weil sie Angst haben, dass wenn sie ihn verlassen, er genau das macht, was Männer laut deiner Ausführung am Anfang auch oft tun, bevor jemand anders dich hat oder bevor ich ohne dich leben muss, töte ich dich. Kann man das juristisch irgendwie auffangen? Ist es ein Töten aus Notwehr? Gibt es einen Mord? Kann es einen Mord aus Notwehr geben?
Also aus meiner Sicht, Notwehr würde schon deshalb ausscheiden, weil ich ja nicht in der Situation bin. Also verdrischt er sie und sie tötet ihn in dem Moment, bin ich ja eher in einer Schlägereisituation und dann hätte ich sie im Totschlag. Wenn sie in dem Moment fürchtet, dass er sie tatsächlich tot schlägt und in einem Moment der, ich sag mal, überbordenden Notwehr ihn mit einem Messer absticht, kann man sich vorstellen, dass dies in einer Notwehrsituation mündet. Aber wenn ich einen Killer anheue, wäre ich ja nicht in einer Notwehrsituation. Also, wie du es konstruierst, natürlich kann man sich dann vorstellen, dass die Frau in einer absurden Zwangslage ist. Aber in einer Notwehrsituation aus meiner Sicht nicht. Und der Richter hat natürlich recht. Die hätte ihn verlassen können, die kann ins Frauenhaus gehen, die kann das Land verlassen. Es gibt natürlich eine mannigfaltige Palette an Möglichkeiten, die die nutzen kann. Aber es stimmt eben leider auch. Und insofern ist dein Beispiel der Realität sehr nahe kommend, dass es Beziehungen gibt, in denen jahrzehntelang Gewalt herrscht, die Männer ankündigen, wenn du dich trennst, töte ich dich, und die Frauen das glauben. Und wir haben ja gesagt, 80% der Tötungsdelikte sind im familiären Bereich. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch dieses in der Statistik aufschlägt, schon gegeben. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wenn er sie dann wirklich umbringt, würde man ja die traurige Bilanz ziehen können, die hatte recht. Nur das ist halt im Nachhinein. Mhm. Und in der Gegenwart hat die natürlich andere Möglichkeiten. Aber wann immer man diese Fälle, in denen gewalttätige, meist narzisstische Männer ihre Partnerinnen töten, die Kinder vielleicht ebenfalls noch töten oder regelrecht auslöschen, kündigt sich das immer genau durch diese Gewaltexzesse an. Aber wir können natürlich, auch wenn es uns moralisch das Herz bebt, können wir den Frauen natürlich keinen Freibrief erteilen. Aber streng genommen in der Logik, die sich eben meistens erst im Nachhinein erschließt, wäre ich bei dir. Es gibt Situationen, in der der Frau vermutlich tatsächlich kein Ausweg bleibt, weil die Männer ihnen auflauern, sie im Frauenhaus ausspionieren. Es gibt eine Fülle dieser Beispiele und von ihren Opfern einfach nicht ablassen. Mhm. Und die Trennung ja nicht akzeptieren. Und innerhalb dieser Logik wäre es der Frau ja gar nicht möglich, sich zu trennen. Mhm. Aber nochmal, also ist natürlich kein Freibrief.
Ja, natürlich,
also,
ja.
Mhm. Aber so war es ja, glaube ich, auch nicht
gemeint. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Was kann man jetzt quasi am Ende sagen? Gibt es irgendeinen positiven Ausblick, den man geben kann?
Ich glaube, am Ende kann man sagen, dass die weit verbreitete Meinung, was Männer können, Frauen auch können, dann, wenn es um Kriminalität geht, schlichtweg halt nicht stimmt. Mhm. Und es die skrupellosen Verbrecherinnen und Mörderinnen und schwarzen Witwen halt, ist vielleicht ja auch was Positives, Gott sei Dank, nur in Hollywood gibt.
Mhm. Gibt es die wirklich nur in Hollywood?
Es gibt Ausnahmen. Die Ausnahme, die die Statistik sozusagen bestätigt. Vor etwa 2 Jahren gab es eine Verbrecherin, Mörderin in Japan, eine 70-jährige Frau, die ihren Ehemann plus 2 Lebenspartner nacheinander getötet hat, um an deren Vermögen zu gelangen. Also statistisch eine 70-jährige Frau und Morddelikt statistisch. Also das ist eigentlich der rosa Schwan oder der schwarze Schwan, das gibt es nicht. Die hat es aber tatsächlich gemacht und das Ganze wirklich extremst skrupellos. Also die hat im Internet ganz gezielt nach wohlhabenden Männern gesucht. Und kinderlos, um auch schon mal die Erbenproblematik auszuschließen. Und hat die dann, so wie sie ihr verfallen waren, dazu gebracht, die Lebensversicherung zu überschreiben. Also an Planung, an Kälte wirklich schwer zu überbieten. Und hat die dann tatsächlich vergiftet, nacheinander. Also man kriegt einen Schauer am Rücken, aber nicht tatsächlich die schwarze Witwe. Mhm. Wohl nicht anders zu sagen. Aber allein der Umstand, dass das ein Fall in Japan ist und wirklich weltweit für Schlagzeilen sorgte, bestätigt ja auch, von welcher Ausnahme wir hier sprechen.
Ja. Spannend.
Ja.
Guter Gedanke. Ja, ich würde sagen, wir sind dann trotzdem so, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Ich finde es ein super spannendes Thema. Aber wir wollen unsere Zuhörerinnen ja auch nicht die Geduld nicht allzu sehr strapazieren. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke, dass ich kommen durfte.
Und wir haben noch 2 Kategorien, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Und das eine ist die Frau der Stunde. Das ist zwar nicht mehr hundertprozentig aktuell, aber ich finde sie toll, deswegen würde ich gern kurz über sie sprechen. Und zwar ist es die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rakete, spricht man sie, glaube ich, aus, die vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie ohne Erlaubnis an den italienischen Hafen angelandet ist mit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch 40 Flüchtlingen an Bord und quasi diese Flüchtlinge da angesetzt hat, die sie aufgesammelt hatte auf dem Meer. Schiffbrüchige, es waren wohl, glaube ich, 53 insgesamt, ein paar mussten schon an Land gehen, weil sie einfach gesundheitlich in einem extrem desolaten Zustand waren. Und sie hatte die Möglichkeit, zurück zum libyschen Hafen zu fahren, der wohl, ich will nicht lügen, 50 Seemeilen etwa entfernt war, und hat sich dann aber für den 250 Meilen, Seemeilen ist, glaube ich, eine Geschwindigkeit, ne? Meilen entfernten italienischen Hafen entschieden. Und damit eigentlich ja einen Rechtsbruch begangen im ersten Schritt. Oder ich weiß nicht, ob sie einen Rechtsbruch begangen hat, aber
ich glaube,
zumindest
es ist eine
widersetzt.
Gesetzeslücke. Also es gibt wohl eine Pflicht zur Seenotrettung, aber es war ja nicht gestattet, in den Hafen zu einzulaufen, was eine Lücke ist. Aber ich glaube nicht, dass man ernsthaft von einem Gesetzesbruch sprechen kann, wenn jemand Menschen in Todeskampf rettet.
Ja, ich glaube, Problem war quasi, dass sie sie nicht zurück zum libyschen Hafen gebracht hat, den sie nicht als sicheren Ort angesehen hat, und deswegen hat sie den zum anderen Hafen gebracht. Sie ist dann ja auch verhaftet worden bei ihrer Ankunft und unter Hausarrest gestellt, und wenige Tage später hat eine Richterin sie dann quasi entlassen aus dem Hausarrest. Ich finde das absolut toll, und es sollte mehr davon geben. Was meinst du?
Ja, ich sehe es genauso. Also mich begeistert grundsätzlich diese neuen, jungen, unbeugsamen Frauen, Rakete ebenso wie Greta Thunberg, die in einem sehr großen Ernst und sehr unbeugsam in der Öffentlichkeit aufscheinen. Und mein erster Gedanke war, vielleicht wird jetzt der Berufswunsch junger Mädchen Kapitänin.
Also, ja, das wäre toll, auf jeden Fall. Ja. Hast du das Gefühl, es gibt gerade so eine Glanzstunde junger Frauen?
Es wirkt so.
Hat den Eindruck ein bisschen. Ne?
Ja, auch die Fußball Ballkapitänin der amerikanischen Nationalmannschaft, die immer schon sehr erfrischend aufgetreten ist, aber sich jetzt auch noch tatsächlich hinstellt und sich schier weigert, ins Weiße Haus zu gehen, um den alten, bösen, weisen Mann nicht zu besuchen. Großartig.
Finde ich auch toll. Ich finde, es ist ein positiver Ausblick, und ich würde mal sagen, weiter so.
Ja.
Ja. Was wir auch noch haben, ist unsere Kategorie feministischer Moment. Da möchte ich, eigentlich haben wir es schon oft besprochen, aber es ist mir wieder untergekommen, deswegen muss ich es nochmal erzählen. Ich habe, ein Bekannter von mir hat quasi erfahren, dass ich im Rahmen der Nürnberger Nachrichten einen Podcast über Feminismus mache, und hat als Witz gesagt: Was? Feminismus? Ich kündige sofort mein Abo. Und das war, glaube ich, ein Witz mit einem bisschen ernsten Hintergrund. Er wird natürlich nicht sein Abo kündigen, aber mir ist wieder aufgefallen, wie negativ besetzt der Begriff Feminismus ist. Und dass bei vielen immer noch so dieses Bild vorherrscht: Die Feministinnen wollen den Frauen mehr Rechte geben als die Männer, die wollen die armen Männer beschneiden, die wollen ihnen alles wegnehmen. Und mich ärgert das ungemein, weil der ist unter anderem Vater einer kleinen Tochter. Und ich habe mir eigentlich gedacht, gerade du müsste es doch jemand sein, der sich für den Feminismus ausspricht, weil du möchtest doch, dass dein Kind irgendwann mal die gleichen Rechte hat wie Jungs und Männer. Und mir ist es eigentlich ein bisschen rätselhaft, warum die Abscheu da so groß ist.
Mir ist es rätselhaft, warum nicht jeder Mann auch sein Rollenklischee gern verlassen möchte. Also mir wäre es als Mann das doktrinierte Bild, dass ich mal der Ernährer sein muss, dass ich immer stark sein muss, dass ich nie weinen darf und immer cool mit meinen Geschlechtsgenossen unterwegs sein muss, im Idealfall auch nur selten Gefühle zeigt. Ich würde dieses Rollenklischee noch viel lieber abwerfen wollen. Als Frau darf ich ja wenigstens mal hilflos sein, wenn ich dieses Rollenklischee leben wollen würde. Aber als Mann darf ich, aus meiner Sicht, bin ich ja noch schlimmer eingeschränkt und noch mehr Zwängen verhaftet. Und schon deshalb verstehe ich nicht, warum Männer nicht auch für Feminismus kämpfen, weil es die Verantwortung doch endlich mal auf alle verteilen würde.
Mhm. Und im Endeffekt spielt es ja wieder auf den Anfang unserer Folge heute zurück. Mhm. Wenn Männer nicht erzogen werden würden, wie sie erzogen werden, dann wären sie vielleicht auch nicht häufiger Straftäter als Frauen.
Genau, aber eben muss man natürlich auch sagen, Mütter erziehen ja auch mit.
Das stimmt, auf jeden Fall. Es sind nicht nur Männer, die Kinder erziehen. Das ist die Gesellschaft eigentlich. Genau. Das sind Männer, Frauen, Eltern, die ihre Kinder erziehen. Genau. Eigentlich müssten alle quasi da am gleichen Strang ziehen.
Eigentlich ja. Weil es eine Befreiung ja nicht nur der Frau ist. Es wäre ja eine Befreiung aller Geschlechter von wirklich überkommenen Vorstellungen. Mhm.
Ja, das wäre unser Wunsch. Gut, wenn das mal klappen würde. Ja. Wir arbeiten weiter dran. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du da warst. Das war toll mit dir. Und unsere Zuhörerinnen wissen, wo sie uns hören können. Über jeden Podcast-Player. Ihr könnt unseren Feed abonnieren, über Spotify, über iTunes könnt ihr uns abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall und freuen uns auch sehr über eure Meinung, Kritik, Lob. Nehmen wir auch natürlich auch gerne an. Und dann hören wir uns in 2 Wochen. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.